Wir haben die Passionsgeschichte nach Lukas gelesen und fahren hier jetzt fort mit Lukas 24. Aber am ersten Tag der Woche sehr früh kamen sie zum Grabe. Das sind die Frauen, die Jesus nachgefolgt waren, und trugen die Spezerei, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein abgewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und da sie darum bekümmert waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer mit glänzenden Kleidern, und sie erschraken und schlugen ihr Angesicht nieder zur Erde. Da sprachen die zu ihnen: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenke daran, wie er euch sagte, da er noch in Galiläa war, und sprach: Des Menschen Sohn muss überantwortet werden, in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte, und sie gingen wieder vom Grab und verkündigten das alles den 11 Jüngern und den anderen allen. Es war aber Maria Magdalena und Johanna und Maria des Jakobus Mutter und die anderen mit ihnen, die solches den Aposteln sagten. Und es erschienen ihnen diese Worte, als wären's Märchen, und glaubten ihnen nicht. Herr, gib du uns Glauben. Amen. Das ist auch ein Osterfest, wie es im Buche steht, wie heute Morgen unsere Posaunen schon auf den Straßen geblasen haben, in diesem herrlichen Sonnenschein. Da kann man sagen, Freude nach allen Seiten. Bloß sieht die Wirklichkeit wenig anders aus. Ostern macht nämlich ausgerechnet Christen seit 2000 Jahren Kopfzerbrechen. Die anderen Leute freuen sich an Ostern, die nehmen ihren Wagen und fahren hinaus in die schöne Welt, aber Christen sind an Ostern bedrückte und manchmal auch komische Leute. Und das ist nicht erst heute so, sondern schon seit 2000 Jahren so. Von diesen ersten Jüngern wird erzählt, dass sie an Ostern nicht strahlten voller Freude, Jesus lebt, sondern die waren betrübt. Die waren niedergeschlagen, erschrocken, entsetzt. Sie konnten das nicht fassen, was geschehen war. Und das ist über 2000 Jahre das Gleiche geblieben, eine Christenheit in Verlegenheit, weil Jesus sie überrumpelt hat. Und da kommen die Freunde und Anhänger Jesu nicht einmal mehr mit, was an Ostern geschieht. Sie dachten, es wären Märchen. Man meint, das wäre aus der theologischen Diskussion unserer Tage geschrieben. Sie dachten, es wären Legenden, das wären Mythen, das wären Erscheinungen, die die Jünger gehabt hätten, das wären nur so Gedankenspiele. Seit 2000 Jahren das Problem der Jünger Jesu. Aber auch die Feinde Jesu haben Ärger mit Ostern. Die haben amtlich festgestellt und ihr Siegel aufs Grab gedrückt und haben gesagt, was tot ist, ist tot, und auf einmal stimmt das nimmer und Jesus lebt. Es war ärgerlich, und das darf doch nicht wahr sein. Also ist Ärger da an Ostern. Und es ist interessant, dass man die Tatsache der Auferstehung Jesu einfach nicht wegdrücken kann. Jesus lebt. Seine Freunde verstehen es nicht, seine Feinde verstehen es nicht, und Jesus lebt trotzdem. Er wirkt. Und das ist das Große an Ostern, an dem man sich begeistern kann, wie Jesus einfach über alle Widerstände hinweggeht, wie er einfach alles, was dagegen steht, muss ich nochmal sagen, überrumpelt. Und er als der Lebendige sein Reich baut, seit 2000 Jahren. Und wenn dann noch so viele Leute sagen, ja, aber wir verstehen es nicht. Jesus geht einfach weiter und baut sein Reich. Er lebt. Er lebt. Und er wirkt weiter seit diesem ersten Auferstehungstag. Ich möchte jetzt nur einmal an diesem Textabschnitt zeigen, welche Wirkungen diese Überrumpelungstaktik Jesu hat an Ostern. Zuerst möchte ich darauf hinweisen, dass das fromme Leute in Verlegenheit bringt, dieses Vorgehen Jesu. Da wird erzählt, wie Frauen am Grabe waren. Sie sind die treuesten der Treuen. Es soll jetzt kein schlechtes Licht auf diese Damen fallen, die das letzte Einsetzen ihres Lebens. Es ist ja ein Stück Schande für uns Männer, aber es spiegelt doch einen Tatbestand wider, dass die letzten Treuen der Gemeinde oft Frauen sind. Am Kreuz verließen sie ihn alle und flohen, und dass dann nur noch ein paar ums Kreuz stehen und ein Mann, der Johannes, aber am Grab sind nur noch Frauen da. Das sind die Leute, die wissen, um was geht und die für Jesus alles einsetzen. Das hat ja Folgen. Die anderen Jünger hatten sich ja eingeschlossen an diesem Tag aus Angst. Die Frauen nicht, die hatten Mut, die bekannten sich zu Jesus. Das waren Persönlichkeiten, die was wagten und ihren Glauben unter Beweis stellten. Und an diesem Ostermorgen, da bringen sie auch noch eine Gabe für Jesus. Das war etwas, diese Spezerei, diese Salbe, die sie trugen, um Jesus einzubalsamieren. Denn das hat ja eine Menge Geld gekostet. Und man könnte ja rechnen und sagen, lohnt es sich eigentlich noch für einen toten Leichnam so viel zu investieren? Und sie sagen, für Jesus lohnt es. Und sie bringen große Opfer. Also das Loblied dieser Frauen muss man singen, das sind tatsächlich fromme Leute gewesen, die so viel für Jesus hinlegen, hinblättern, einsetzen. Aber diese frommen Leute kommen am Ostertag in große Verlegenheit. Denn plötzlich ist Jesus auferstanden. Die Überrumpelung stellt sie vor vollendete Tatsachen. Und dann stehen sie da, ihre Salbentöpfe in der Hand und wissen nicht, wohin. Ich denke, warum hat eigentlich Jesus nicht den Dienst dieser Frauen angenommen? Er hätte doch sagen können, ach, das ist so rührend von den Frauen, so nett gemeint, jetzt lassen wir die einfach mal balsamieren und die Auferstehung kann ja auch nachher noch kommen. Nein, so geschieht's nicht. Jesus stört den Dienst der frommen Leute, die so einsatzbereit waren. Jesus bringt fromme Leute am Ostertag in Verlegenheit, weil er sich nicht einbalsamieren lassen will. Weil er das nicht gern hat, wenn man seine Knochen konserviert, sondern weil er ein lebendiger Herr ist. Und das hat ja bis heute einen ganz aktuellen Bezugspunkt. Es gibt so viele Leute, die sich rührend bemühen, in bester Absicht, und sagen, es ist so problematisch heute mit Jesus. Man sieht nichts von ihm, streitet so viel gegen ihn, das moderne Denken und die Naturwissenschaft. Und dann versuchen sie, den Sinngehalt noch des christlichen Glaubens herauszudestillieren. Sie interpretieren und manipulieren und übersetzen und übertragen, um noch wenigstens das Wesentliche des Christentums zu erfassen. Es ist gut gemeinte Absicht, das Christentum zu konservieren. Aber der Auferstandene schert sich nicht darum. Er überrumpelt alle Konservierungstaktik. Ein Wort, das ich so ungern höre, wenn zu mir einer sagt, ich sei konservativ. Verstehen Sie, warum ich nicht konservativ sein will? Ich will keine Knochen balsamieren. Mir geht es nicht um eine Gestalt der Kirche und um Formen und um Traditionen des Christentums, die wir retten müssten. Was wir bezeugen müssen vor der Welt, das hat mit konservativ nichts zu tun. Einen lebendigen Herrn, der selbst fromme Leute in Verlegenheit bringen kann, der sagt, ihr braucht doch nicht meine Sache retten. Ihr braucht doch nicht Konservierungsversuche machen für mich. Ich lebe, ihr sollt auch leben. Lassen Sie mich nochmal an den erinnern, nachdem unsere Kirche genannt ist, an unseren Ludwig Hofacker, wie da vor 150 Jahren er in der Leonhardskirche predigte, war das ja eine Zeit, als das alle, ja nahezu alle Gottesdienste unserer württembergischen Kirche prägte, dass man die Moral des Christentums herauszog und über die Nützlichkeit sprach, die Zeit des Rationalismus und der Aufklärung, ehrenwerte Versuche der Welt zu beweisen, dass das Christentum doch auch noch einen Sinn hat. Man weiß nie, wie lange, aber doch auch noch. Und es sei doch noch gut, wenn man Kinder taufen lässt. Und da hat Ludwig Hofacker den auferstandenen Herrn bezeugt. Jesus lebt. Und das gab in Stuttgart eine Überrumpelung, wie Menschen plötzlich entdeckten, wenn er lebt, dann sieht mein ganzes Leben, mein Christentum ganz anders aus. Mein Einsatz, meine Hingabe für Jesus. Und wer begriffen hat, dass Jesus lebt und wer den Auferstandenen kennt, der kann nicht konservieren. Der muss hineinmarschieren in diese Welt und Jesus bezeugen überall, wo es ganz dunkel ist, wo Jesus bestritten wird, wo Menschen in Lot und in Schuld gebunden leben. Und er muss das Menschen zusprechen, dass sie in Jesus frei werden und ein neues Leben finden. Es bringt fromme Leute in Verlegenheit, die Auferweckung Jesu. Der wird alle fromme Tour aus der Bahn geworfen. Jesus kann alles umstürzen. Das wünsche ich mir auch für die heutigen Tage, dass in unserer Zeit eines oft so problematischen Christentums, wir sind ja Kinder unserer Zeit und leben mit den Denkkategorien unserer Zeit, dass Jesus einfach all unsere oft so fruchtlosen kirchlichen Diskussionen durchbricht. Und dann geschieht das in unseren Tagen, da kommen ein paar junge Leute zusammen, gehen auf die Straße und missionieren und sie erleben es, dass Menschen plötzlich Jesus erkennen, dass sie frei werden, ein neues Leben ergreifen, dass das in diesen Tagen geschieht. Und wenn sie die Augen aufmachen, dann werden sie mit mir staunen, wie der auferstandene Jesus heute, unabhängig von Kirchengebäuden und Konfessionen und Konservierungsversuchen, mächtig herrscht und sein Reich baut. Es sprießt an allen Ecken, wo Gemeinde Jesu entsteht, wo Menschen Jesus den Auferstandenen entdecken. Das bringt fromme Leute in Verlegenheit. Das Zweite, Trauernde kommen durcheinander an Ostern. Die Frauen, die dort am Grabe stehen, waren ja Trauernde, die ganz bestürzt waren, Jesus ist tot. Und der Schmerz am Grabe ist so schwer. Sie standen schon an Gräbern und ich stand an Gräbern, die mir persönlich sehr nahe gehen. Und das sind Wunden, die in dieser Welt nie zuheilen. Und wenn man dann am Grabe steht, dann kann man sich vorher vornehmen, ich möchte nicht weinen, man muss einfach weinen, weil das einen so betrifft und einem so nahe geht. Ein lieber Mensch ist plötzlich nicht mehr da. Man versteht manchmal nicht, dass die Welt überhaupt sich weiter dreht. Dass Leute sich noch über gestiegene Milchpreise ärgern, wo ein lieber Mensch plötzlich nicht mehr unter uns ist. Tot? Was ist das? Wo ist er? Was ist eigentlich los? Keiner kann es erklären. Und dann stehen wir da als die Geschlagenen ums Grab. Ich möchte Ihnen sagen, dass die Predigt des Auferstandenen am Grab ein großes Durcheinander wirkt. Verwechseln Sie das nicht. Die Predigt vom Auferstandenen Jesus ist keine Trostpredigt. Also ganz gewiss nicht. Mir tut das immer leid, wenn Leute mich ans Grab rufen und nachher enttäuscht sind über das, was ich zu sagen habe. Ich kann nur vom Auferstandenen reden und das ist keine Trostpredigt, sondern das ist zuerst mal eine beunruhigende Sache. Die Frauen kamen hin ans Grab und dachten, ach ja, und wollten weinen und Jesus lebt. Und da waren sie entsetzt und erschrocken. Ja, ihnen kommt das wunderlich vor, dass sie erschrocken und entsetzt waren. Das ist überhaupt nicht wunderlich, sondern das ist ganz selbstverständlich. Denn den Tod beweinen, das kann man. Wissen Sie, sogar ohne Glauben kann man sich in den Tod gut schicken. Ich glaube, dass das gar keine Schwierigkeit ist, dass man sich an den Tod gewöhnen kann. Und ich weiß es doch und viele machen das und sagen, ach, wir müssen alle sterben. Da kann man sich dran gewöhnen, ja, das ist die Natur. Die Blätter fallen von den Bäumen, auch der Mensch muss gehen. Man kann hinstehen ans Grab und sagen, es ist vorbei. Man kann Rückblick halten, man kann Tränen vergießen. Man kann die Hand schütteln, man kann sich drin schicken, so schwer der Schmerz auch ist. Man kann Gefühle mitgeben und das mag einem anderen noch Trost geben. Aber wenn ich sage, Jesus lebt, der Tod ist gesprengt, ja was dann? Ja, dann ist ja mein ganzes Leben falsch gelebt gewesen. Dann kommt ja alles darauf an, morgen, heute, für Sie, wie Sie zu diesem Auferstandenen gestanden sind. Dann kommt es ja gar nicht so drauf an, was im Einzelnen Sie getan haben, als ob Sie heute für diesen lebendigen Herrn Jesus gelebt haben. Ob Sie ihn geliebt, ihm gedient, ihm gehorcht haben. Tatsächlich ist das an den Gräbern eine ganz aufregende und aufrüttelnde Tatsache, wenn wir das bezeugen und sagen, Jesus lebt. Ja, was ist das, wenn ich dann in seine Hände falle und ich habe ihn abgelehnt? Ich möchte das ganze Leben über Krieg mit Jesus haben, ich möchte ihn ablehnen und dann stehe ich vor ihm. Die Frauen erschraken. Die Auferweckung wächst auch am Grabe ein Durcheinander. Trauernde Leute kommen durcheinander. Ja, was ist das jetzt eigentlich? Was gilt denn dann jetzt? Ich war junger Vikar in Tuttlingen im Kreiskrankenhaus und wurde ich gleich am ersten Tag, wo ich Besuche machte, ich konnte kein Krankenhaus vorher betreten, mich hat das alles auch so, hat es mir so viel Schwierigkeiten bereitet, mein Blut sieht und so weiter und dann muss man da plötzlich hinein und da werde ich sofort zu einem sterbenden jungen Mann, Ernst Haller aus Thalheim, geführt, der dort im Sterben lag. Und ich war völlig unerfahren und man lernt ja so etwas nicht und hatte dort mit ihm zu reden. Und er fragte, ob er sterben müssen. Ich sage, ja, wahrscheinlich. Und dann fragte er, was kommt dann? Und dann rede ich von Jesus. Und mir ging es wie Ihnen, dass man das selber nicht glauben kann. Man denkt, das ist ein Spruch. Und dann erlebt man plötzlich, wie so ein junger Mann, der jahrelang seit seiner Konfirmation keine Kirche mehr besuchte, plötzlich sagt, dass er darin gewiss sei, dass Jesus auf ihn wartet, aber dass er Dinge in seinem Leben bereinigen will. Und dann feierten wir das Abendmahl miteinander und dann suchte er ja noch, diese Schwestern, die dort oben waren, haben das miterlebt, ich war da nicht dabei, in der Nacht vor seinem Sterben die Lieder für seine Beerdigung heraus. Ein junger Moped-Jüngling unserer Tage. Sollte ich meinem Gott nicht singen, sollte ich ihm nicht dankbar sein. Da kommen Trauernde plötzlich durcheinander, in jeder Beziehung. Da versteht man nicht mehr, was da plötzlich in einem Menschen vorgeht. Nicht bloß, dass man erschrecken kann, sondern dass man auch fröhlich werden kann. Und dass man vor dem Grab plötzlich Siegeslieder singt und sich freut. Es gibt das und es soll es bei glaubenden Christen geben, die am Grab stehen und auf den Auferstandenen blicken, die wissen, wir wollen doch nicht dem Tod nachweinen, wir wollen uns freuen, dass wir unser Leben auch im Sterben Jesus in die Hand legen können. Jesus lebt mit ihm auch ich. Tod, wo sind nun deine Schrecken? Man kann das Leben in einer großen Gewissheit, wir sind ja die Brüder in Russland so nah ans Herz gewachsen über die Arbeit unseres Missionsbundes. Und da hat ja ganz am Anfang der bolschewistischen Revolution ein russischer Erzbischof dem Exekutionskommando zugerufen, als sie das Kommando bekamen zum Feuer und ihm die Augen verbunden wurden, hat er zugerufen, lebt wohl ihr Toten, ich gehe zum Leben. Trauernde kommen durcheinander, dass plötzlich sie mit Recht die Maßstäbe umdrehen können und sagen, ihr seid die Toten, ich bin der Lebendige. Auch im Trauern wird es plötzlich anders. Wer den Auferstandenen kennt und weiß, der steht am Grab und singt Osterlieder, fröhliche Osterlieder. Als mein Vater heimgerufen wurde, haben wir in unserer Familie zuerst das Lied singen können, als wir uns alle trafen. Sei Lob und Ehre dem höchsten Gut, dem Gott, der allen Jammer stillt. Wir wissen vom Jammer des Sterbens, aber der ihn stillt, weil er lebt. Und noch ein letztes. Man merkt erst, wie wenig man verstanden hat. Ich habe Ihnen sagen wollen, der Auferstandene überrumpelt uns. Es geht ganz plötzlich und seit 2000 Jahren ist die Christenheit immer in Verlegenheit mit Ostern. Und dann überrumpelt der Auferstandene uns. Es bringt fromme Leute in Verlegenheit. Trauernde kommen durcheinander. Und jetzt noch ein letztes, man merkt erst, wie wenig man verstanden hat. Als die Engel zu diesen Frauen traten, heißt es hier, sie schlugen ihr Angesicht nieder zur Erde. Nicht bloß erschrocken, sondern Verlegenheit. Und dann erinnern diese beiden Boten, diese Frauen und sagen, was hat denn Jesus zu euch gesagt? Erinnert ihr euch mal an die Worte Jesu? Und erst langsam dämmert es ihnen, erst von diesem Reden der Engelboten her, verstehen sie die früheren Worte Jesu. Die waren ihnen vorher ein Rätsel. Es ist bis heute geblieben. Es ist ja immer interessant, wie typisch die Bibel erzählen kann und wie das bis in unsere Tage hinein typisch bleibt. Dieses Niederschlagen der Augen zur Erde. Es ist merkwürdig, dass Christen nicht fortwährend vom Auferstandenen reden, sondern dass Christen fortwährend über, es geht uns doch oft so, über ungelöste Probleme reden. Die ungeklärten Probleme der Erziehung, die politischen Schwierigkeiten unserer Welt, wie kompliziert das alles ist und wie heillos und wie viel Not der Welt herrscht. Es gibt doch so viel Jammerpredigten, es gibt Diskussionen, wo man nicht weiter sieht. Warum eigentlich kein fröhliches Bezeugen des Auferstandenen? Sie schlugen ihr Angesicht nieder zur Erde. Man kann ausweichen und flüchten aus Verlegenheit. Man kann alle anderen Themen in den Mund nehmen, als das eine, das eigentlich heute in der Welt dran ist, das aufregendste Thema. Und dann noch was Typisches. Bei uns ist es auch so, dass wir meinen, wir hätten den christlichen Glauben verstanden, wenn wir 98% der Bibel verstanden hätten. Und da kommen wir und sagen, du, macht mir doch so viel Probleme, die Schöpfungsgeschichte. Und ich habe da bei dem Wunder so viele Schwierigkeiten. Ich verstehe das nicht richtig, kann es mir nicht erklären. Gut. Aber wissen Sie, so kommen Sie nie zum christlichen Glauben. Sie kommen zum christlichen Glauben umgekehrt nur. Vom Auferstandenen her. Und dort rückblickend vom Ostertag her haben die Jünger die früheren Worte Jesu verstanden. Halten Sie sich doch nicht auf an einem Wunder Jesu. Ach, ich möchte doch mit Ihnen über Jona und sonstige Probleme, die Sie haben, reden. Ich möchte Ihnen wünschen, begegnen Sie im auferstandenen Jesus. Und wenn Sie wissen, Jesus hat den Tod bezwungen, er lebt. Und wenn Sie Ihr Leben ihm in die Hand legen, dann verstehen Sie die Bibel. Ich bin sogar überzeugt, dass dann kaum mehr Probleme übrig bleiben werden. Und Sie verstanden die Schrift. Von dort her, vom Auferstandenen her, versteht man rückwirkend die Bibel. Sie können 98% von der Bibel verstanden haben. Wenn Sie die Auferstehung Jesu nicht begriffen haben, sind Sie kein Christ. Es geht ja nicht nach Prozentzahlen. Sie können nur von der Auferstehung Jesu her denken. Denn das Wesentliche ist, ob Sie an Jesus glauben können. Jesus, der lebt als Person. Ich halte viel von Goethe, aber ich glaube nicht an Goethe. Ich halte viel von Martin Luther, aber ich glaube nicht an Martin Luther. Aber ich glaube an Jesus, weil er lebt und weil man sein Leben ihm anvertrauen kann. Sehen Sie, wenn Sie heute am Ostertag diese Botschaft hören, dann kann es nur so sein, dass Sie diesem Auferstandenen Ihr Leben geben. Und ich weiß, dass Sie alle eine Menge Fragen haben, eine Menge Probleme. Dass Sie nur rufen und sagen, Herr, ich möchte dich erkennen und die Kraft deiner Auferstehung. Ich verstehe so viel nicht. Ich möchte mich nicht aufhalten an komplizierten Fragen der Kirchensteuer und der kirchlichen Verwaltung und der Probleme um Bibelauslegung und Dogmen. Ich möchte eins verstehen, ob du der Lebendige bist, ob du den Tod bezwungen hast und ob du mein Leben tragen kannst. Und wenn ich durch mein stürmisches Leben hindurchgehen muss, ob das wahr ist, dass ich dich und deine Kraft erfahren kann. Ich möchte mein Leben dir anvertrauen. wohl dem, der ihm glauben kann. Der ist ein Überrumpelter, ein Überführter, aber ein Mensch, der einen Boden unter den Füßen hat, der Glauben hat und der die Welt überwinden kann, weil er an Jesus glaubt, den auferstandenen Herrn. Amen.